guten Morgen miteinander. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Martina, ich bin Pastorin in Morhard, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. Ganz kurz zu mir, ich habe zwei Kinder, die jetzt schon erwachsen sind, habe noch auf Fieder bei mir wohnen, die ich ein bisschen betreue und genau, und bin zu 50% in Morhard angestellt und habe nochmal in meinen älteren Jahren studiert und einen Theologieabschluss in Kultur und Theologie gemacht in Korntal. Und dann hat sich das so ergeben, dass in Morhard eine Stelle frei wurde. Und da ich die Gemeinde auch kannte, wir kannten uns schon so ein bisschen von gemeinsamen Gottesdiensten, hat das dann auch geklappt, dass ich die Stelle bekommen habe. Und ich freue mich ganz arg, dass ich heute Morgen hier sein darf. Genau, und mein Thema ist, was ist das Evangelium für dich und deine Freunde? Und ich sag mal, jahrhundertelang hat man das Evangelium, sage ich mal, schuldorientiert verkündigt. Ja, das kennt ihr alle, das ist auch wichtig, das ist die Grundlage des Evangeliums, dass uns die Schuld vergeben worden ist. Die Story kennt ihr, Adam und Eva waren im Paradies, alles war perfekt, keine Krankheit. Ja. Ein wunderschönes Paradies hatten sie da. Es gab keine Wühlmäuse im Garten, es gab keine gefräßigen Schnecken, ja. Es gab keine Schafskälte, ja. Und was man alles so erleben kann im Garten an Überraschungen, gab es alles nicht. Aber leider, wisst ihr, Adam und Eva haben vom falschen Baum gegessen. Da waren x Bäume, aber Gott fordert da manchmal auch unseren Gehorsam heraus. Und leider sind sie gefallen, mussten aus dem Paradies raus. Das nennt man theologisch ja den Sündenfall, das kennt ihr alles. Und da Gott ja nur Gemeinschaft haben kann mit Menschen, die eben heilig sind, ohne Schuld sind, weil Gott heilig ist, das ist, braucht es eben ein Opferlamm, ja, und dann zieht sich das ja durch die ganze Bibel hindurch mit den Opfern, die da geschlachtet worden sind, und letztendlich kam Jesus selbst und ging ans Kreuz, um für unsere Schuld, für unsere Fehler zu sterben. Das Evangelium selbst ist nicht mehr ganz so attraktiv, wenn wir das schuldorientiert erzählen, ja, weil das ein bisschen abgegriffen ist, die Leute haben das über Jahrhunderte gehört. Und deswegen habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht von der Kultur her, was könnte man denn da verändern, was könnte denn das Attraktive sein im Evangelium. Erstmal natürlich, es bleibt immer die Grundlage die Schuldvergebung. Aber es ist nicht unbedingt der Aufhänger des Evangeliums für viele Menschen heutzutage, weil die Kultur ganz stark sich auch gewandelt hat. Und da gehe ich aber später darauf ein. Aber für manche Menschen ist es auch interessant, ja, dass Jesus die Schuld vergeben hat. Weil Leute, die mit einem schlechten Gewissen zu tun haben, für die ist das natürlich totale Entlastung. Ja. Zum Beispiel auch im Buddhismus ist es so, ja. Die haben negatives Karma und es ist nicht einfach, dieses negative Karma, das kannst du ein bisschen mit Sünde vergleichen, ja, jetzt nicht wissenschaftlich, aber ja, man kann schon sagen, es ist Sünde. Die müssen ganz viele Gebete sprechen, um diese Sünden abzuarbeiten. Ja. Auch im Katholizismus kenne ich das noch, ja, dass man 120 Ave Marias nacheinander spricht, damit man mit Gott wieder im Reinen ist. Also da ist das auch nicht so ganz deutlich klar immer für jeden, dass Jesus unsere Schuld vergeben hat. Und auch wir selber, ja, müssen manchmal uns sagen, der Teufel greift uns auch manchmal an, wenn wir irgendwas Blödes gemacht haben. Nein, wir können sagen, uns ist die Schuld vergeben. Aber wenn du das Evangelium schuldorientiert erzählst, dann erzähl es erlebnisorientiert. Und das würde ich euch jetzt mal ganz kurz präsentieren, das schuldorientierte Evangelium erlebnisorientiert. Und zwar kannst du wirklich so dann reingehen, natürlich kurz erklären, ja, Sünde, Schuld ist nicht unbedingt, wenn du eine Bank ausraubst, sondern es ist einfach, wenn wir Fehler machen, wenn wir unsere Fassung verlieren oder wenn wir jemanden anlügen, ja, oder wenn wir einfach, sage ich mal, keine Liebe üben, ja, nicht gut drauf sind gegenüber unserem Nächsten, ja, das sind so kleine Dinge, die uns allen im Alltag geschehen. Und dann zu erzählen, du, dafür ist Jesus gestorben, ja, und diese, das ist wie so eine Barriere, die zwischen dir und Gott steht, dafür ist er gestorben, ja. Er wurde 39 Mal ausgepeitscht, deshalb, ja, und zwar mit einer Peitsche, die Knochensplitter drin hat. Und weißt du, was das bedeutet? Ein Peitschenhieb reißt dir die Haut vom Leib. Er ist nach 39 Peitschenschlägen, konnte er kaum noch das Kreuz hochtragen nach Golgatha, weil er eigentlich war schon ein halbes Todesurteil. Und mit jedem Peitschenhieb hat er an dich gedacht, weil er dich so sehr liebt, weil er mit dir in Beziehung treten möchte. Und dann ist er ans Kreuz gegangen, ja, und mit jedem Nagelhieb hat er an dich gedacht. Im Alten Mensch kann jetzt wieder in Beziehung zu Gott treten, kann auf Gottes Schoß springen, ihm total nah sein, ja, weil unsere Fehler am Kreuz vergeben worden sind. Und das können wir jedem Menschen anbieten, der das möchte. So, und das ist jetzt diese schuldorientierte Evangeliumsverkündigung. Da klicken wir jetzt mal einen weiter. Jetzt kommt aber der gesellschaftliche Wandel. Ich sage mal, vor 50 Jahren hat die Gesellschaft komplett anders getickt wie heute. Wir leben in einer Postmoderne, muss man sagen, und die Postmoderne ist sehr plural, ja. Also jeder bastelt seine eigene Wahrheit sich irgendwie zusammen. Ja, es gibt keine deutliche Eindeutigkeit mehr. Ja, wenn du sagst, Jesus Christus ist aber der Weg, die Wahrheit und das Leben, und du stellst dich damit ein Schild auf der Straße, das ist die Wahrheit, ganz klar. Aber das wird viele gar nicht mehr ansprechen. Da geht bei vielen der Rollladen gleich runter, ja, weil diese pluralistisch denken, ja, die sagen, du kannst nicht sagen, da ist nur ein Weg, da sind tausend Wege, ja. Du kannst Yoga machen, ja, da gibt es x Gottheiten, du kannst alles Mögliche machen, ja. Du kannst Hinduist sein, Buddhist sein, das ist alles in Ordnung, ja. Von dem her ist es schwierig für die Leute, die mit so einer Wahrheit gleich direkt konfrontiert zu werden. Natürlich müssen wir später das auch erklären, was ist Jüngerschaft und diese ganzen Sachen. Aber am Anfang müssen wir gucken, was spricht die Leute mit sich an. Weil das Problem der Schuld zum Beispiel, ja, Schuld haben die Leute heutzutage kaum noch, ja. Schuld hat sie vielleicht, wenn jemanden verletzt, ja. Sünde, ja, Sünde ist, wenn du eine Bank ausraubst oder jemanden umbringst, ja. Aber Sünde, das steht kein Mensch an diesen Begriff ein. Und dann gibt es keinen einen Gott mehr. Den einen Gott über uns haben die meisten nicht mehr. Ja? Und von dem her ist es schwierig, das Evangelium schuldorientiert zu erklären. Aber man kann es so machen. Ja? Ich habe es vor kurzem gemacht. Ich war mal im Schwarzwald. Ich habe das einem Mädel erzählt. Die war echt tief berührt, wo ich das so erlebnisorientiert erzählt habe. Genau. Genau, dieses ganze pluralistische Ding, ja, ich sage ich mal, letztendlich gipfelt es ja darin, dass sie nicht mehr wissen, ob sie Männer oder Weiber sind. Das ist eine echte Katastrophe, ja. Ein Jugendleiter hat mir vor kurzem erzählt, in seiner Gemeinde, er hat sich ein Junge operieren lassen, ja. Echt traurig, muss ich sagen. Nach 2 Jahren würde er gerne wieder zurück ins Ursprungsgeschlecht. Ja, das funktioniert natürlich nicht mehr, ja. Das ist echt eine traurige Sache und ich sag mal, die ganze Postmoderne, die hat irgendwo eine Identitätskrise. Wer bin ich eigentlich? Und viele fragen sich das wirklich, ja, das kriegst du vielleicht nicht so mit, aber viele sind überfordert, ja, das ist der Markt der Möglichkeiten, ja. Viele versuchen, Identität zu finden, indem sie in Vereinen gehen, manche, ja, nicht alle, aber die versuchen, sich irgendwelchen Brückchen anzuschließen, ja. Kann man reingehen als Gemeinde in dieses Bedürfnis, ja, Gemeinschaft zu haben mit anderen, die dir irgendwo Identität geben, ja, es kann Karnevalsverein sein, dies und jenes. Aber wir als Christen können diese Lücke irgendwo nutzen. Und ich sehe, ihr seid schon sehr evangelistisch unterwegs, ja, was ich mitkriege jetzt auf dieser Praise-Abend, ist gigantisch. Das ist echt toll, dass ihr das macht. Könnt ihr noch Zeugnisse vielleicht einbauen, wo die Leute sich bekehrt haben, wie Leute Gott erlebt haben, weil die Postmoderne tickt einfach sehr erlebnisorientiert. Und ja, die wollen keinen mehr haben, der über sie steht und sagt, da geht's lang, sondern die wollen das erleben. Ja, das siehst du allein schon, ich sag mal, heutzutage gibt es Erlebnissaunen, ja. Du kannst in eine Erlebnissauna gehen, das ist in Sinsern zum Beispiel, das ist völlig überlaufen, ja. Die machen da ein Event draus, ja, als Disco-Musik, ja, und da geht richtig der Punk ab, ja. Oder andere Dinge, ja, oder Museen, ja, wenn du heutzutage in Museen gehst, ja, da guckst du nicht irgendwelche Schaufenster an die modernen Museen, die geben dir eine Reality-Brille und dann bist du im leeren Raum und dann kannst du die Dinge selber erkunden, ja, ich war vor kurzem Tod in Amon in München und da bist du reingegangen und dann hast du selber blättern können, du hast selbst Archäologie betreiben können, weil dieser leere Raum, diese Brille, war das völlig real, ich habe gesehen, wie ich das nicht ergreifen konnte, anfassen konnte, in Büchern blättern konnte. Und ich denke, wir müssen ein bisschen auf die Postmoderne eingehen. Ja? Wir müssen Erlebnisse schaffen, Erlebnisräume. Ja? Das kann zum Beispiel auch sein, dass man Gebet anbietet, ja? Auch mit Handauflegung. Dass du zum Beispiel deinen Leuten auf der Arbeit schilderst, vielleicht haben die Kopfschmerzen, irgendwelche Probleme, dass du mutig bist und sagst, hey, darf ich für dich beten? Und dann legst du mal die Hände auf und betest einfach gegen den Kopfschmerz. Und wenn du nicht so viel Glauben hast, dann betest du einfach, dass es besser wird und dass die Person Kraft hat. Ja? Da wird Gott ja auch Worte geben. Und ich glaube, Gott steht dann dazu in einer besonderen Weise. Das erlebe ich immer wieder. Gerade wenn wir auch uns wagen, mal den Ungläubigen da ein bisschen was zu bringen. Und auch in unseren Gemeinden. Ich glaube, wir müssen versuchen, Dinge auch ein bisschen plastisch darzustellen, sodass es für die Leute leichter erlebbarer wird. Ja, manche urteilen das dann alles ab, ja, was so gemacht wird, an erlebnisorientierten, vielleicht auch Theaterstücke einbauen oder irgendwas, mit den Kindern was machen. Ja. Ich glaube, das ist heutzutage, dass das berührt Leute ganz stark, wenn wir was plastisch auch darstellen. Das ist einfach nochmal anders, das ist einfach unsere Zeit heute. Ja. Da ein bisschen reinzugehen. Manche verurteilen das, sagen, ja, das ist dann alles irgendwie, Unterhaltung. Nee, ich glaube nicht, dass es Unterhaltung ist, sondern ich glaube, dass wir auf die Leute ein bisschen eingehen müssen. Wenn du bei Paulus mal reinguckst, ich bin da jetzt zufällig gestreift bei meinem Abschluss, bei meinem Masterabschluss. Apostelgeschichte 17 ist hochspannend, ja. Da geht es ja um den unbekannten Gott, wo Paulus evangelisiert, ja. Die Stelle kennt ihr wahrscheinlich. Paulus war völlig aufgeregt, ja. Hat sich total aufgeregt darüber, dass da so viel Götzenanbetung ist, ja. Und was macht Paulus? Er gibt diese Aufregung nicht weiter, der hält das für sich und er studiert, wie die Gruppe tickt, ja, wie sind sie drauf. Und wenn du dann den Text da weiter verfolgst, wie er da reingeht evangelistisch, ja, das ist also echt spannend. Das kannst du als normaler Bibelleser gar nicht erkennen. Aber wenn du das mal guckst in die Kultur rein, die haben Philosophen gehabt, ja, die hat er gekannt. Er hat die wortwörtlich zitiert im Bibeltext. Merkt, wie sehr Paulus auf die Kultur da eingegangen ist. Das ist unglaublich, ja. Auch, dass er mit dem unbekannten Gott einsteigt, ja. Ist ja auch ein bisschen schwierig, ja, weil, ich meine, Gott wurde im Alten Testament natürlich sehr stark angebetet. Der Monotheismus ist total wichtig. Aber er geht völlig auf die Leute ein, ja. Er überlegt sich, wie geht es dem anderen? Wo kann ich den anderen abholen? Was ist sein Bedürfnis? Genau, und so habe ich gedacht, das wollte ich euch noch mitgeben. Die Großkirchen jetzt, die wir hier so haben, die haben ein neues System entwickelt, das ist auch schon ein paar Jahre alt, aber ich glaube, das ist eine gute Sache, wie man evangelistisch auch nochmal in die Welt reinwirken kann. Und zwar haben die Hauskirchen runtergebrochen, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon habt bei euch, dass man sagt, man macht, klar, Bibelstunden und so ist alles super, ja, ist toll, aber dass man das runterbricht, so kleine Gruppen, für die Ungläubigen. Und zwar, dass man, was weiß ich, Lauftreff macht, anbietet, ja. Wo man seine bekannten Verwandten einlädt, wo man auch Gläubige dabei hat, aber wo man auch andere einlädt, Arbeitskollegen und sowas, ja. Wo man, was weiß ich, eine Bastelgruppe haben könnte, ja. Wo man Motorradfahren zusammen machen kann, ja. Und das Ganze gepaart mit einem 2- bis 3-minütigen Input, wo man irgendwas Positives rüberbringt, alles in der Bibel gibt, ja, weil das Evangelium, ja, die gute Nachricht kann völlig verschiedene Sachen für Leute meinen, ja, dass du neue Kraft bekommst, kann das meinen, ja, dass man ihnen da einen Text aus Jesaja bringt, ja, dass die Menschen sich ermatten, dass Gott ihnen neue Kraft schenkt, ja, da gibt es ganz viele positive Inputs, die man einfach den Leuten mitgeben kann, in einem 2- bis 3-minütigen evangelistischen Input. Wir hatten bei uns das Problem in unserer Gemeinde in Murat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Murater machen seit Jahren schon einen ganz tollen Frühstücksevent. Ja? Da kommen 120 Frauen oder noch mehr zusammen und haben so ein Frühstück zusammen, da zahlen die auch für. Und da kommt ein Sprecher von außerhalb, der dann predigt. Aber sie schaffen es nicht, über Jahre jetzt schon, die Leute, die im Frühstückstreff sind, in die Gemeinde zu integrieren. Das funktioniert nicht. Ja? Die haben die dann zum Glaubenskurs eingeladen, Alpha-Kurs. Manchmal melden sich welche an, aber kommen dann doch nicht. Ich glaube, der Sprung in die Gemeinde ist zu groß. Und wir haben jetzt, war wieder Frauenfrühstückstreff, wir haben das jetzt ausprobiert mit diesen kleinen Gruppen. Einmal Spieletreff haben wir gemacht und einmal habe ich jetzt einen Lauftreff angefangen. Der Spieletreff hat organisatorisch nicht ganz funktioniert, aber ich glaube, da werden Leute gekommen. Der Lauftreff, da kamen jetzt, ich glaube, ungefähr 4 ungläubige Leute kamen jetzt in den Lauftreff, den wir angeboten haben. Eine Stunde Nordic Walking, ja, mit Aufwärmung und mittendrin machen wir einen Input von 2 bis 3 Minuten. Und den Sprung haben die Leute geschafft aus der Welt, ja. Aber der Sprung in die Gemeinde ist oft sehr, sehr groß, auch zu Alpha-Kursen. Es gut, das anbietet. Manchmal klappt es ja auch, dass die Leute kommen. Aber so Kleingruppen zu machen, die irgendwie auf ein Hobby eingehen, ist, glaube ich, noch niederschwelliger und einfacher, dass wir einfach neue Leute gewinnen, dass wir die Welt einfach gewinnen. Ja, die ist so verloren in Deutschland, dass es echt gut ist, wenn wir da kreativ nachdenken, was können wir machen. Und das Schöne ist, wenn du so eine Kleingruppe anfängst, du kannst was machen, was dein Hobby ist. Du musst nicht irgendwas machen, was dir schwerfällt, sondern etwas, was du vielleicht sowieso machst. Wenn du jemand bist, der sich in Gymnastik auskennt, der Gymnastikgruppen schon seit Jahren irgendwo mitmacht und weiß, wie das funktioniert mit der Gymnastik, der kann auch einfach mal seine Gruppe aufmachen, vielleicht in der Volkshochschule anmelden und dazu Leute einladen. Und Leute aus der Gemeinde mitnehmen, da hat man immer auch schon eine kleine Grundlage an Leuten. Genau. Das ist der Punkt. Jetzt machen wir mal einen weiter. Jetzt möchte ich ein bisschen konkreter werden. Die Evangeliumsverkündigung schamorientiert. Schamorientiert bedeutet einfach, es geht um Gesichtsverlust. Also viele Leute, wir haben ja jetzt ganz viele, sage ich mal, Flüchtlinge hier, die kommen meistens aus Schamkulturen. Schamkultur, das kennen wir alle, ist Gesichtsverlust. Ja, man blamiert sich, ja. Das kennst du vielleicht selber auch, ja. Scham ist, vielleicht vergleicht man sich manchmal mit Leuten, ja, ich habe nicht so viele tolle Gaben wie der andere, ja, das ist dann auch so ein bisschen eine Scham, ja, oder ich bin nicht so gut ausgebildet, meine Kinder sind nicht so brav und artig, oder was auch immer, ja, manchmal fühlen wir uns irgendwie inkomplett, wir vergleichen uns und wir haben so ein bisschen Scham. Jetzt natürlich bei Leuten, die mehr schamorientiert ticken, die aus solchen Kulturen auch kommen, für die ist es nochmal ganz anders. Ja. Die empfinden Scham viel, viel stärker, als wir das empfinden. Die empfinden auch nicht Schuld. Ja. Deswegen ist bei schamorientierten Leuten mit der Schuld zu kommen, ist nicht ganz einfach. Kann man auch machen, bei den Muslimen vielleicht. Aber ich möchte es euch trotzdem ein bisschen anders vorstellen, mal dieses Schamorientierte. Ich mache euch mal ein Beispiel. Da ist zum Beispiel eine Familie und der Junge klaut 10 Euro aus dem Portemonnaie seines Vaters. Jetzt ist das Problem für den Jungen nicht, dass er schuldig geworden ist unbedingt. Ja? Er hat kein Schuldempfinden, dass er die 10 Euro genommen hat. Das Problem bei dem Jungen ist, wenn er erwischt wird, dann verliert er sein Gesicht. Ja? Bei den Schamorientierten ist die Gruppe unglaublich wichtig. Ja? Und wenn du aus der Gruppe rausfällst mit deinem Verhalten, ja, dann ist das, hast du das Gesicht verloren. Und jetzt ist das Interessante, auch Gott geht auf Scham ein. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber das erste Opfer, was gebracht worden ist in der Bibel, das ging um Scham. Das ist echt ganz hochspannend. Ja, auch Paulus geht auf Scham ein, auf eine schamorientierte Evangeliumsverkündigung. Adam und Eva haben entdeckt, als sie aus dem Paradies geschmissen worden sind, dass sie splitterfasernackt waren. Ne? Die haben sich da so schöne Feigenblättchen gemacht. Aber wenn ein kleiner Wind kommt, wird es peinlich, ja. Die Scham selber zu bedecken ist schwierig, ja. Manchmal strengen wir uns auch an, dass wir gut dastehen, vor allem wenn wir echt Leistung bringen, ja. Aber manchmal funktioniert es mit dem Leistung bringen auch nicht so, ja. Und manchmal schaffen wir nicht die Leistung zu bringen, um immer gut dazustehen, ja. Und ich finde es ganz spannend. Das erste Opfer ist wirklich gebracht worden, das könnt ihr in der Bibel nachlesen. Gott hat ein Tier geopfert, ja, das steht da nicht so explizit, aber was explizit da steht, er hat Felle gemacht, um Adam und Eva ihre Scham zu bedecken, ja. Und er muss ein Tier geschlachtet haben, wenn er Felle gemacht hat, ja. Und ganz spannend ist, wenn man dann mal bei Jesaja schaut, viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Ja? Das ist der berühmte Jesaja 52. Jesaja hat ja die Kreuzigung ein bisschen dargestellt. Ja? Und du siehst auch, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Ja? Die Menschen konnten ihn nicht mehr anschauen. So schlimm sah er aus, ja? Weil er so zerschlagen war. Und jetzt kommt ein ganz spannender Vers, Hebräer 12, 2. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz. Und jetzt könnte man ja meinen, jetzt steht da, und er trug die Schuld. Das steht da aber nicht. Das ist echt erstaunlich. Das steht, und trug die Schande, die damit verbunden war. Und das finde ich ganz spannend, ja. Du kannst in der Bibel lesen, dass Paulus auch auf die Schande eingegangen ist, dass Menschen ihr Gesicht verloren haben. und da mit dem Evangelium reinzugehen und zu sagen, du bist ein Königskind, ja, du bist ein geliebtes Kind Gottes, weil Jesus am Kreuz für dich die Schande weggenommen hat, ja. Er hat das Ganze, wo du dich blamiert hast, wo du dich unwohl fühlst, wo du dich inkomplett fühlst, er hat es weggenommen, er möchte dir komplett neue Würde schenken. Und das ist auch für uns gutes Evangelium, das brauchen auch wir immer wieder, ja, zu wissen, er hat die Scham getragen, ja, er hat das getragen, wo wir uns einfach auch nicht wohlfühlen, ja, wo einfach das Leben uns irgendwie auch, ja, schlecht mitspielt. Weil ihr das Beispiel kennt mit dem 20-Euro-Schein. Kennt ihr das? Dann stelle ich es euch mal vor. Das sind 20 Euro, wie ihr seht, ja. Und die 20 Euro, ich kann mit denen wirklich, wirklich treiben, was ich will, ja. Ich kann die hier auf den Boden schmeißen, drauf treten und das Leben macht das manchmal mit uns. Das schmeißt uns manchmal in den Staub, ja. Kickt uns und tut uns auch nicht gut. Aber was passiert mit dem 20-Euro-Schein? Was ist er wert? 20 Euro. Der Wert verliert sich nicht. Dein Wert verliert sich nicht. Und glaub mir, du bist mehr wert wie 20 Euro, ja? Das hat ja ein 20.000er. Aber das reicht auch nicht aus für dich. Weil da ist ein sehr, sehr hoher Preis bezahlt worden am Kreuz. Und du bist total wertvoll. Das ist auch für uns immer wieder Evangelium. Und manchmal geht es uns so, je nachdem, was du für eine Kindheit hattest, ja, fällt einem das schwer zu glauben, ja, aber sich das immer wieder zu sagen, jawohl, Jesus hat für mich einen Wert, ich bin total wertvoll, weil er am Kreuz für mich gestorben ist. Der Sohn Gottes selber hat sein Leben für mich gelassen. Da kann ich wirklich einen riesigen Wert haben, ja. Er hat den Himmel verlassen, ja, die Schönheit Gottes verlassen, das Paradies verlassen für uns, um in eine stinkige Krippe zu kommen, ja, das ist der Hammer, oder? Und für uns wirklich elend zu sterben. Und wisst ihr, in der Welt, das betrifft nicht nur schamorientierte Menschen. Zum einen denke ich, diese Schuldorientierung, die verliert sich in der Postmoderne ein Stück weit in unserer Gesellschaft. Aber in unserer Gesellschaft haben Leute viele Probleme. Ja. Ihr kriegt das mit in den Nachrichten. Ja. Es gibt viele zerrüttete Ehen, zerrüttete Beziehungen. Es gibt unglaublich viele Single-Haushalte mehr, wie wir jemals hatten, weil die Menschen nicht mehr miteinander klarkommen. Ja. Weil viele Beziehungen irgendwo gestört sind. Und wisst ihr, wo gestörte Beziehungen sind, da verletzt man sich gegenseitig, ja. Da wird die Würde des anderen oft in Staub getreten. Und die Leute brauchen wieder so eine gute Botschaft. Und das kann gute Botschaft sein, dass wir wissen, dass wir den Leuten irgendwo mitteilen, hey, du hast Würde vor Gott. Ja, das ist einfach ein Evangelium mal anders dargestellt. Natürlich immer, immer bleibt die Grundlage ist die Schuldvergebung. Aber das müssen Sie nicht am Anfang gleich verstanden haben, dass die Grundlage die Schuldvergebung ist. Das können Sie später irgendwann verstehen. Das müssen Sie auch später irgendwann verstehen. Dass Sie natürlich auch Rechenschaft haben vor einem Gott. Aber die müssen erstmal verstehen, was ist das Gute? Was ist wirklich die gute Nachricht? Und deswegen muss man da ein bisschen vielfältiger unterwegs sein. Genau, das ist die Frage. Ich glaube, ich mache hier einen Break. Ich habe nämlich nochmal 3-4 Punkte. Und dann würde ich einfach nochmal kommen. Sollen wir das so machen? Ich glaube, das ist nicht der nächste Punkt. Gucken, ja, das machen wir nächste Mal dann. Okay? Ich komme dann nochmal in 4 Wochen. Aber ich würde noch Gebet sprechen. Das wäre ganz gut, ja? Jesus, ich danke dir einfach. Und ich danke dir erstmal für die Gemeinde hier in Geildorf. Und ich danke, dass sie so Interesse auch haben am evangelistischen Herrn. Ich danke, dass du dich noch mehr befeuerst. Und ich bitte dich einfach, dass du uns und auch euch, dass wir einfach weitergeführt werden. Das Evangelium einfach in eine vielfältige Weise zu predigen. Ich bitte dich auch, dass wir selber das total ergreifen, Herr, was du für uns getan hast. Dass wir das noch viel tiefgründiger für uns verstehen. Und ich bitte dich, dass wir einfach sprachfähig werden, anderen die gute Nachricht so zu präsentieren, dass es für sie wirklich auch eine richtig gute Nachricht ist.